بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, meine lieben kleinen Geschwister im Islam. Herzlich willkommen zum 14. Teil der Geschichte unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an den letzten Teil der Geschichte erinnern. Wisst ihr noch? Wir haben darüber gesprochen, wie die Quraysh ihren Friedensvertrag mit den Muslimen gebrochen hatten. Daraufhin kam der Prophet mit einer großen Streitmacht nach Mekka, um die heilige Stadt endlich vom Götzendienst und vom Unrecht zu befreien. Wir haben auch darüber gesprochen, wie barmherzig der Prophet mit den Quraysh umgegangen war und dass er ihnen all ihre Untaten verziehen hatte. Und nun lasst uns einmal hören, wie die Geschichte weiterging. Nach einigen Tagen der Erholung und des Friedens erhielt der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Nachricht, dass die Stämme der Hawazin auf dem Weg nach Makka waren, um die Muslime anzugreifen. Sogleich mobilisierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Streitkräfte und zog ihnen entgegen. In der Nacht erreichten die Hawazin das Tal von Hunain. Sie versteckten sich in den engen Felsschluchten und warteten. Am nächsten Morgen kamen die Muslime dort an. Sie waren stolz auf ihre große Anzahl, denn sie waren 12.000 Männer. Doch als sie sich in der Mitte des Tales befanden, wurden sie von ihren Feinden von allen Seiten mit Pfeilen beschossen. Die Muslime wurden von diesem Angriff so sehr überrascht, dass sie zuerst nicht wussten, wie sie ihn abwehren könnten. Daher waren die meisten von ihnen wohl der Ansicht, es wäre besser, sich erst einmal zurückzuziehen, um dann nochmal in Ruhe zu überlegen, wie man am besten angreifen könne. In schnellem Galopp ritten sie zurück. Doch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wollte sich nicht zurückziehen. Es waren nur noch wenige Gefährten um ihn herum. Und trotzdem richtete er sich hoch in seinem Sattel auf und rief: Ich bin der Gesandte Allahs, und dies ist keine Lüge. Ich bin der Sohn des Abdul Muttalib. Dann ritt er alleine auf die Feinde zu. Seine Gefährten waren völlig verdutzt und begannen sogleich ihm zu folgen. Auch die anderen Heerscharen der Muslime machten nun wieder kehrt und stärkten ihrem Propheten den Rücken. Als die Hawazin dies sahen und die Stimme des Propheten hörten, jagte es ihnen einen Schrecken in die Herzen. Die Stärke und der Mut des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, brachen ihre Kraft, und so traf sie der Angriff der Muslime nun mit voller Wucht. Es dauerte nicht lange, bis sie in die Flucht geschlagen wurden. Allahu Akbar, Allah ist größer. Dieser Kampf war eine wichtige Lektion für die Muslime, denn sie begriffen nun, dass ihre große Anzahl ihnen im Grunde nichts nützen konnte. Der Sieg kam doch einzig und allein von ihrer Überzeugung, für die Wahrheit und für das Gute zu kämpfen. Und letztlich ist nur Allah subhanahu wa ta'ala in der Lage, dem Menschen in solch einer schwierigen Situation zu helfen. Die Muslime machten bei diesem Kampf eine große Beute. Denn die Hawazin waren mit ihren Familien und ihrem Besitz in die Schlacht gezogen. Einige Tage später aber kam der König der Hawazin zum Propheten und bat ihn darum, seinem Stamm den erbeuteten Besitz wieder auszuhändigen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, setzte sich dafür ein, und tatsächlich waren die meisten Muslime bereit, ihre Beute wieder herzugeben. Auf diese Weise konnten auch die Herzen der Hawazin gewonnen werden. Nun war im Grunde nur noch ein einziger großer Stamm von Götzendienern übrig geblieben, und dies waren die Thaqif aus Ta'if. Ta'if war jene Stadt, aus der man den Propheten sallallahu alaihi wasallam einst mit Steinen vertrieben hatte, als er versuchte, die Menschen dort zum Islam einzuladen. Damals hatte er Allah subhanahu wa ta'ala gebeten, die Einwohner Ta'ifs recht zu leiten. Und heute kamen die Thaqif nun freiwillig zum Propheten, um den Islam anzunehmen. Alhamdulillah. Diese Tage erfüllten den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, mit Glück und Freude. All das, wofür er sich so viele Jahre abgemüht hatte, war nun in Erfüllung gegangen. Die Menschen traten aus der Finsternis der Unwissenheit und des Unglaubens hinaus in das Licht Allahs. Nachdem er noch eine Umrah, also eine kleine Pilgerfahrt, vollzogen hatte, machte sich der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wieder auf den Rückweg nach Madina. Obwohl er in Mekka hätte bleiben können, zog er es doch vor, nach Madina zurückzukehren, da er die Stadt und ihre Bewohner in den letzten Jahren so lieb gewonnen hatte. Nun stand auch der Fastenmonat Ramadan vor der Tür. Gemeinsam verbrachten die Muslime den Monat zusammen mit dem Gesandten Allahs im Gottesdienst, und es kehrte wieder Ruhe ein. Nachdem der Ramadan vorbei war, vertraute der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, seiner Tochter Fatima etwas an, was er sonst niemandem erzählte. So sprach er zu ihr: Meine liebe Tochter, jedes Jahr im Ramadan besucht mich der Engel Jibril und spricht mir den ganzen Koran vor, und ich spreche ihm dann nach. Doch in diesem Jahr hat der Engel ihn mir zweimal vorgelesen, und das lässt mich glauben, dass meine Zeit allmählich gekommen ist. Fatima war das letzte Kind, was dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, noch geblieben war. All ihre Geschwister waren bereits gestorben, worüber der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, immer noch sehr traurig war. Doch Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm die Kraft, all dieses Leid geduldig zu ertragen. Er spürte wohl, dass nun auch bald seine Zeit gekommen war. Doch vorher war noch eine wichtige Sache zu tun, durch welche der Islam vollendet werden würde. Die Hajj. Bisher hatte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, noch keine große Pilgerfahrt verrichtet. Nun aber war die Zeit gekommen, diese letzte wichtige Pflicht zu vollziehen. So ließ er in der Stadt verkünden, dass sich die Menschen für die Reise vorbereiten sollten. Mehr als 30.000 Männer und Frauen brachen mit ihren Familien zusammen nach Mekka auf. Sie alle wollten sehen, wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Hajj vollzog, damit sie die verschiedenen Rituale von ihm lernen konnten. Und dieses Jahr würde es keinen Götzendienst mehr geben. Nein, alle Menschen würden die Hajj nur noch für Allah subhanahu wa ta'ala alleine verrichten und ihn alleine anbeten. Wie schön das war! Nach etwa 2 Wochen kam der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und seine Freunde in Mekka an, wo sie gemeinsam die Kaaba umkreisten. Am 8. Tag des Monats Dhul-Hijjah gingen sie dann weiter in das Tal von Mina, wo sie die Nacht verbrachten. Dann kam der große Tag von Arafat, und dies war der wichtigste Tag der ganzen Pilgerfahrt. Alle Muslime hatten sich im Tal von Arafat versammelt und beobachteten mit Spannung, wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, einen Hügel hinaufkletterte und sich dann den Menschen zuwandte. Dort stand er nun und blickte in die vielen, vielen Gesichter, die ihn alle erwartungsvoll anschauten. Noch nie zuvor hatte er die Gelegenheit gehabt, vor so vielen Menschen zu sprechen, und er ahnte wohl, dass dies vielleicht auch das letzte Mal sein würde, dass er diese Möglichkeit hätte. So hob er seine Stimme und lobpreiste Allah als den einen, einzigen, wahren Gott. Dann hielt er den Menschen eine gewaltige Predigt, die alles Gute, mit dem er entsandt wurde, zusammenfasste. So sprach er: O ihr Menschen, hört mir gut zu, denn ich weiß nicht, ob ich noch einmal an diesen Ort zurückkommen werde. Vergesst nicht, dass ihr eines Tages eurem Gott gegenübertreten werdet und er euch dann nach euren Taten befragen wird. Dann müsst ihr für alles, was ihr in eurem Leben getan habt, die Verantwortung übernehmen. Vergesst nicht, dass ihr Brüder und Schwestern seid. Wer von euch ein anvertrautes Gut hat, so soll er es auf ehrliche Weise zurückgeben. Betrügt euch nicht gegenseitig und handelt niemals ungerecht. Nehmt den Menschen nicht ihren Besitz weg. Behandelt eure Frauen freundlich und kümmert euch gut um all diejenigen, die euch anvertraut sind. Wahrlich, ich hinterlasse euch einen klaren Wegweiser, den Koran, der Gottes Worte enthält und dazu alles, was ich euch gelehrt habe. Wenn ihr nur danach handelt und daran festhaltet, dann werdet ihr niemals in die Irre gehen. So hört auf meine Worte und begreift sie. Dann nahm der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Allah selbst zum Zeugen und sprach, O Allah, bezeuge, dass ich deine Botschaft den Menschen überbracht habe. Dann rezitierte er jenen Vers aus dem Koran, welcher ihm kurz zuvor offenbart wurde, und sprach, Heute habe ich euch eure Religion vollendet und meine Gnade an euch erfüllt, und mein Wille ist es, dass der Islam eure Religion sei. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte noch vieles mehr, um die Herzen der Menschen auf dem geraden Weg zu befestigen und sie miteinander zu vereinen. Die Menschen bezeugten vor Allah, dass der Prophet ihnen die Botschaft auf die beste Art und Weise überbracht hatte. Dann baten sie alle auf ihre eigene Weise Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung und lobpreisten und verherrlichten ihn als den einzigen wahren Gott und Schöpfer aller Dinge. Dies taten sie, bis die Sonne untergegangen war. Dann ritt der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Menschen weiter nach Musdalifa, wo sie unter freiem Himmel die Nacht verbrachten. Am nächsten Morgen zogen sie dann wieder nach Mina zurück, wo jeder von ihnen symbolisch den Satan mit kleinen Steinchen bewarf, danach ein Tier opferte und sich anschließend die Haare abrasierte. Auch vollzogen die Pilger in Makka dann wieder den Tawaf, die Umkreisung der Kaaba, und bevor sie sich endgültig auf den Rückweg nach Medina machten, taten sie dies sogar noch ein weiteres Mal. Etwa 2 Monate, nachdem der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wieder nach Medina zurückgekehrt war, wurde er plötzlich sehr krank. 11 Tage lang fühlte er sich trotz dieser Krankheit noch stark genug, um jedes der täglichen 5 Gebete in der Moschee als Imam zu verrichten. In dieser Zeit legte er den Menschen immer wieder das Gebet ans Herz. Auch erinnerte er sie an den Koran und dass sie in jeder Lebenslage daran festhalten sollten. Er bat die Menschen, sich bei ihm zu melden, falls er ihnen noch irgendetwas schuldete, damit er es ihnen zurückgeben konnte. Die Menschen machten sich große Sorgen um den Propheten, denn sie liebten ihn noch mehr als ihre Mütter und Väter. So viel hatten sie ihm und seinem unermüdlichen Einsatz zu verdanken. Er hatte sie mit der Erlaubnis Allahs aus der Dunkelheit ins Licht geführt und ihren Herzen wahre Zufriedenheit gebracht. Er hatte sie mit so viel Liebe und Güte behandelt und sich immer wieder für ihr Wohl eingesetzt, egal wie schwer es ihm fiel und egal wie sehr er dafür leiden musste. Die Menschen fühlten sich unfähig, ihm für all das zu danken, was er all die Jahre für sie getan hatte. Ihre Liebe ihm gegenüber war grenzenlos. Und nun war dieser geliebte Mensch krank und hatte Schmerzen. Wie gerne hätten sie ihm doch seine Schmerzen abgenommen und sie an seiner Stelle ertragen. Es tat ihnen im Herzen weh, ihren liebsten Freund so leiden zu sehen. Dann stellte sich der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, eines Tages auf seinen Mimbar und sprach, Unter den Dienern Allahs gibt es einen, den Allah zwischen dieser Welt und dem Jenseits hatte wählen lassen. Und dieser Diener hat sich für das Jenseits und das Leben bei Allah entschieden. Viele der Anwesenden wussten nicht so recht, was diese Worte bedeuten sollten. Doch Abu Bakr, der beste Freund des Propheten, begann plötzlich zu weinen. Er hatte verstanden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich selbst gemeint hatte und dass er sich dafür entschieden hatte, zu Allah zurückzukehren und diese Welt zu verlassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam tröstete seinen Freund Abu Bakr und bat ihn, nicht mehr zu weinen. Dann sprach er: »Ich kenne niemanden, der mir ein besserer Freund gewesen wäre als du, Abu Bakr. Auch jetzt noch, wo der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, so krank war, konnten sich die Menschen einfach gar nicht vorstellen, dass er eines Tages vielleicht wirklich sterben und sie verlassen würde. Die allermeisten rechneten wohl damit, dass er sich irgendwann von seiner Krankheit erholen und wieder gesund werden würde. Doch seine engsten Vertrauten spürten bereits, dass es wohl anders kommen würde. Die kommenden Tage verbrachte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, bei seiner Frau Aisha, welche er besonders liebte. Dort kamen seine Freunde ihn besuchen. Er litt entsetzliche Schmerzen und konnte nur noch liegen, so dass er es zu den Gebeten nicht mehr in die Moschee schaffte. Deshalb hatte er seinen besten Freund Abu Bakr beauftragt, das Gebet in der Moschee an seiner Stelle anzuführen. Nach und nach verabschiedete er sich nun von seinen engsten Vertrauten, seinen Frauen und seinen beiden Enkeln Hassan und Hussein. Seine Tochter Fatima weinte und sprach: »O mein Vater, welche Schmerzen du doch hast!« Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelte sie an und versicherte ihr, dass sein Schmerz bald vorbei sein würde. Am Samstag war sein Fieber wieder etwas gesunken und er versuchte trotz seiner Schwäche aufzustehen, um in der Moschee zu beten. Er ließ sich von zwei seiner Gefährten stützen. Als sie in der Moschee ankamen, hatte das Gebet bereits angefangen. Abu Bakr stand vorne und leitete die Menschen im Gebet an. Als er bemerkte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, erschienen war, ging er einen Schritt zurück, um Platz für den Propheten zu machen. Doch dieser legte ihm seine Hand auf die Schulter und schob ihn wieder nach vorne. Dann setzte er sich zu seiner Rechten nieder und ließ sich von Abu Bakr im Gebet anführen. Die Freude der Menschen über das Erscheinen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, war riesengroß. Sie schöpften neue Hoffnung, dass er vielleicht bald wieder gesund würde. Nach dem Gebet half man dem Propheten wieder zurück in Aishas Wohnung, wo er anordnete, die letzten 6 oder 7 Dirham, die er noch besaß, den Armen zu spenden. Am darauffolgenden Montag ließ der Prophet sich noch einmal zur Wohnungstür helfen und blickte in die Moschee hinein, welche sich direkt an Aishas Zimmer anschloss. Es wurde gerade zum Morgengebet gerufen und die Moschee hatte sich bereits mit den Gläubigen gefüllt. Als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sah, dass die Menschen auch ohne ihn voller Hingabe ihr Gebet für Allah verrichteten, strahlte er über sein ganzes Gesicht. Eine Weile schaute er den Menschen zu, dann überkam ihn wieder die Schwäche und er musste sich hinlegen. Sein Kopf lag an Aishas Brust, als ihr Bruder Abdurrahman ins Zimmer hereinkam. In seiner Hand hielt er ein kleines Miswak, ein Zahnputzhölzchen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, schaute das Hölzchen an und seine Frau Aisha dachte sich, dass er es gerne hätte. Sie nahm es von ihrem Bruder und gab es dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dieser putzte sich seine Zähne damit so gründlich, wie sie es noch nie bei ihm gesehen hatte. Als er damit fertig war, spürte Aisha, dass nun der Moment gekommen war, vor dem sie sich die ganze Zeit schon gefürchtet hatte. Oft hatte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihr gesagt, dass Allah jeden Propheten vor seinem Tode wählen lässt, ob er weiter auf der Erde leben oder ins Paradies eingehen möchte. Nun fragte sie sich, ob dies wohl der Augenblick war, in welchem ihr geliebter Ehemann vor diese Wahl gestellt würde. Sie betrachtete ihn, und es schien, als würde er jemandem zuhören, jemandem, den sie aber weder sehen noch hören konnte. Sie spürte, dass wohl ein Engel bei ihm sein musste. Ob er gekommen war, um den Propheten zu fragen? Dann, nach einer kurzen Stille, bekam Aisha die Gewissheit, denn sie hörte den Propheten sagen: ich möchte zu denjenigen, mit denen du gnädig warst, zu den Propheten, den Rechtschaffenen, den Märtyrern und den Gerechten. Ich möchte zu ihnen, zur höchsten Vereinigung des Paradieses. Nun wusste Aisha, dass der Engel ihn soeben vor die Wahl gestellt und er sich für das Jenseits entschieden hatte. Dreimal wiederholte der Prophet seine Antwort. Dann wanderte sein Blick zur Decke und Aisha spürte, wie sein Kopf auf ihrer Brust schwer wurde. Dies war der Moment, in dem der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, diese Welt verließ. Der beste und edelste Mensch, der jemals diese Erde betreten hatte, war gestorben. Ungeheure Trauer überkam Aisha. Kein anderer Mensch hatte ihr jemals so viel bedeutet wie der Prophet. Und nun war er fort und würde nicht mehr wiederkommen. Die Nachricht von seinem Tode drang nach außen und erreichte die Menschen. Nie zuvor hatte es für die Bewohner von Medina einen schlimmeren Tag als diesen gegeben. Sie waren vor Schmerz geradezu zerrissen. Der Prophet hatte ihnen mehr bedeutet als ihre Mütter und ihre Väter und ihre Kinder. Überall flossen die Tränen. Vor allem die engsten Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, waren fassungslos und schockiert. Umar ibn al-Khattab wurde von der Nachricht so schwer getroffen, dass er es schlichtweg ablehnte, daran zu glauben. Er war fest davon überzeugt, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wieder zu ihnen zurückkehren würde und dass er nicht wirklich gestorben war. Mehr noch, er verbot den Menschen zu sagen, der Prophet wäre gestorben, weil er es nicht ertragen konnte, dies zu hören. Dann erschien Abu Bakr, der beste Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ohne ein Wort zu sagen, ging er zur Wohnung seiner Tochter Aisha, welche er in Tränen aufgelöst vorfand. Als er den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, leblos auf dem Boden liegen sah, begann er zu weinen und küsste ihn. Dann nahm er sein Gesicht in seine beiden Hände und schaute es an. Es sah sehr friedlich aus. Dann sprach er: O, der du mir lieber bist als mein Vater und meine Mutter, du hast den Tod erfahren, den Allah für dich bestimmt hatte. Und nach diesem Tod wirst du nie wieder einen Tod erleiden. Dann stand Abu Bakr auf und ging in die Moschee, wo Umar noch immer zu den Menschen sprach. Abu Bakr wollte ihn unterbrechen und bat ihn zu schweigen, doch Umar war fast besinnungslos vor Schmerz und wollte nicht zuhören. Dann hob Abu Bakr seine Stimme und rief laut: La ilaha illallah! La ilaha illallah! Es gibt keine Gottheit außer Allah! Da wandten sich die Menschen von Umar ab und hörten Abu Bakr zu. Auch Umar schwieg nun und hörte zu, was Abu Bakr zu sagen hatte. Dieser schaute nun in die Gesichter der Menschen und sprach: O ihr Menschen! Wer auch immer von euch Muhammad verehrte, so soll er wissen, Muhammad ist nun gestorben. Doch wer von euch Allah verehrt, soll wissen, Allah ist der ewig Lebendige, der niemals sterben wird. Mit diesen weisen Worten brachte Abu Bakr die Menschen wieder zur Besinnung. Er erinnerte sie daran, was nun wirklich wichtig war, nämlich ihr Glaube an Allah, den allmächtigen Gott. Und dieser Glaube war das Erbe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, welches er der gesamten Menschheit hinterließ, damit alle Menschen die Möglichkeit hätten, ins Paradies zu kommen. Für diese Botschaft hatte sich der Prophet all die Jahre abgemüht. Es ging ihm niemals um seine eigene Person. Ihm war immer nur wichtig gewesen, dass die Menschen wahrhaftig an Allah glaubten und ihm alleine aufrichtig dienten. Die Menschen sollten verstehen, dass Allah sie niemals im Stich lassen würde, solange sie nur am Koran und am Vorbild des Propheten festhielten. Nun hatte dieser edle Gesandte sein Lebenswerk vollendet und diese Welt verlassen. Innerhalb von 23 Jahren hatte er es mit Allahs Hilfe geschafft, den Götzendienst in ganz Arabien abzuschaffen. Dort, wo früher Holz und Steine angebetet wurden, riefen die Menschen jetzt nur noch zu Allah. Er hatte den Menschen das beste Benehmen und den besten Charakter gelehrt. Er hatte ihnen erklärt, wer Allah, der allmächtige Gott und Schöpfer aller Dinge, wirklich ist und wie sie ihn anbeten konnten. Er hatte ihnen erklärt, was wirklich verboten und was wirklich erlaubt ist. Er hatte erleuchtet, was vorher dunkel war. All dies war den Menschen lieber und wertvoller geworden als sämtliche Reichtümer dieser Erde. Sie trugen nun einen Schatz in ihren Herzen, der viel größer war, und diesen Schatz konnte ihnen niemand mehr wegnehmen. Die Liebe zu Allah und die Liebe zu seinen Gesandten. Seit damals sind nun viele Jahrhunderte vergangen. Aber der Koran, das wahrhaftige Wort Allahs, blieb uns trotz dieser langen Zeit bewahrt. Noch immer empfangen wir Allahs Licht, wenn wir darin lesen und wenn wir begreifen, was Allah uns mitgeteilt hat. Und auch die Sunna, die Lebensweise unseres geliebten Propheten, sallallahu alaihi wasallam, blieb uns bis heute erhalten. Noch immer versuchen wir, den besten Menschen, der jemals gelebt hat, nachzuahmen. Denn Allah hat ihn uns allen zum Vorbild gesandt. Wir empfinden Allahs Liebe und Zufriedenheit, wenn wir so beten, wie er gebetet hat, wenn wir so fasten, wie er gefastet hat, wenn wir so essen, wie er gegessen hat und wenn wir überhaupt in jeder kleinen oder großen Sache seinem Beispiel folgen. Subhanallah, wie schön es ist, zur Gemeinschaft Muhammads sallallahu alaihi wasallam zu gehören. Wie schön es doch ist, ein Muslim zu sein. Alles, was wir in diesem Leben wissen müssen, hat uns der Prophet erklärt. Und alles, was wir zu tun haben, hat er uns auf die beste Weise vorgemacht. Meine lieben kleinen Geschwister, nun habt ihr das Leben dieses großartigen Menschen kennengelernt. Habt ihr gemerkt, wie besonders dieser Prophet war? Wünscht ihr euch nicht auch so sehr, bei ihm sein zu können, in seiner Nähe? So lange ist es schon her, dass er diese Welt verlassen hat, und trotzdem fühlen wir uns ihm doch so nahe, wenn wir seine Geschichte hören. Wir spüren die Liebe zu seiner aufrichtigen und ehrlichen Seele. Wir bewundern seinen Mut und seine Entschlossenheit. Wir staunen über seine Weisheit und darüber, wie er es schaffte, jedes Problem auf die beste Art und Weise zu lösen. Auch war er geduldig und standhaft wie kein anderer. Nie ließ er sich entmutigen, egal wie schwierig es auch zu sein schien. Immer vertraute er auf Allah, seinen Herrn. Wir empfinden auch Mitleid für all die Qualen, die er in seinem Leben erlitten hat. All die Schwierigkeiten, die er auf sich genommen hat, nur damit auch wir eine Chance haben, ins Paradies zu gelangen. Dieser edle Gesandte hat sein ganzes Leben nur an das Wohl der anderen Menschen gedacht und niemals an sich selbst. Obwohl er der Beste aller Menschen war, hat er sich selbst immer ganz hinten angestellt und war so bescheiden. Subhanallah, möge Allahs Segen und Frieden auf ihm sein. Ist denn dieser wunderbare Mensch es nicht wert, dass man ihm folgt? Ja, doch, bei Allah, er ist es wirklich wert, dass man ihm folgt, und nur er alleine. Er ist unser Vorbild in allen Lebenslagen. Von niemandem sonst können wir so viel Gutes lernen wie von ihm. Und deswegen, meine lieben kleinen Geschwister, ist es für uns auch so wichtig, seine Geschichte zu kennen. Denn es ist nicht einfach irgendeine Geschichte, wie jede andere auch. Nein, Allah, der allmächtige Gott, hat uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt, damit wir von ihm lernen, wie wir uns selbst in jeder Lebenslage verhalten sollen. Na, meine lieben kleinen Geschwister, wollen wir nicht versuchen, dem Propheten nachzueifern? Ja? Insha'Allah. Dann gebe ich euch noch einen kleinen Rat. Hört euch die Geschichte unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, immer wieder an, auch wenn ihr sie schon fast auswendig kennt. Sicher werdet ihr dann bald bemerken, dass ihr immer wieder etwas Neues aus der Geschichte lernt. Ihr werdet sehen, wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sich in dieser oder jener Situation verhalten hat. Und ihr werdet vielleicht feststellen, dass ihr selbst manchmal ganz ähnliche Situationen erlebt. Und wenn das so ist, dann wisst ihr aus der Geschichte des Propheten nun immer ganz genau, wie ihr euch am besten verhalten könnt. Alhamdulillah. Möge Allah, der Erhabene, uns allen helfen, dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, immer auf die beste Art und Weise zu folgen. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.